Ja, ich hätte eine Frage. Was für was? Ich hätte eine Frage. Was? Ja.
Hallo?
Hallo? Also ich hätte eine kleine Frage. Du hast vorhin, als du über den Postfaschismus geredet hast, was zum Konsum gesagt im Postfaschismus, das habe ich nicht ganz, glaube ich, nicht ganz begriffen. Ich habe das irgendwie so aufgefasst, dass du meintest, dass der Konsum irgendwie nicht zum Gebrauch stattfinden würde, sondern irgendwie so eine vorgestellte Teilnahme an der Volksgemeinschaft wäre. Also ich habe das irgendwie so verstanden, vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkretisieren. Danke.
Ich wollte damit einfach nur auf diese widersprüchliche Kontinuität abstellen, in der die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft, ne, wo es ja an der Oberfläche, die als an der Oberfläche immer so als das Gegenteil sich des Nationalsozialismus, also dieser ganzen Freude am Ausnahmezustand, an dieser verordneten Entbehrung dargestellt hat, ne, also wo alle wieder so ihr Glück und ihre Erfüllung im Konsum gefunden haben, darstellen, dass sich diese Konsumgesellschaft, die sich da herausbildet, also diese gesellschaftliche Konstellation, die man in der Literatur sich angewöhnt hat, fordistisch zu bezeichnen, ne? Also damit an Henry Ford eben anknüpft, die also diesen Gleichklang von Massenproduktion, Fließbandproduktion, tellerisierter Produktion und Massenkonsum stiften wollte, auf Deutschland übertragen möchte. Ne? Und ich würde halt dann schon sagen, für Deutschland müsste man eben eigentlich nicht vom Fordismus, sondern am Kraft durch Freude Wagenismus sprechen, ne? Weil genau das, was der Nationalsozialismus in Aussicht stellt, ne? Was er allerdings mit seiner Logik des permanenten Ausnahmezustands und mit dieser eskalierten Krisenpolitik nicht bewerkstelligen kann. Das heißt also die definitive Reinigung des Kapitalismus von der Krise, also diese gesellschaftliche Harmonie, ne, von Massenproduktion und Massenkonsum, die scheint sich jetzt plötzlich im Postfaschismus zu erfüllen, und es geht ja bis in die einzelnen Symbole rein. Das heißt, die Spargroschen, die da gesammelt wurden, damals in Kraft durch Freudeorganisationen, ne? Also die ja schon virtuell quasi diese Kapitalisierung der Reproduktionssphäre vorwegnimmt. Ne? Also die völlige Einbeziehung der subalternen Schichten in den Kapitalkreislauf, die also ihr Gemüse nicht mehr selber im Vorgarten züchten, sondern es im Supermarkt dann einfach kaufen, ne? Das wird ja schon vorweggenommen, eben in dieser beispielhaft eben in der Kraft durch Freudeorganisation, in den Spargroschen für den VW Käfer, der eben dann militärisch seine Produktion erstmal im Kübelwagen findet und wo sich eben dieses Symbol des Nationalsozialismus, was diesen Volkswohlstand, den durch Krisenfreiheit, das heißt durch Judenvernichtung herbeigeführten Volkswohlstand, sich dann in diesem VW Käfer inkarniert. Ne? Und deswegen trivialer Gebrauchsgegenstand natürlich ist, aber gleichzeitig sozusagen als Inkarnation jener gesellschaftlichen Arbeitsfront, ne, die also die Arbeit aus einer Tätigkeit, die einmal den Reichtum hat eskalieren lassen, eigentlich einmal die definitive Befreiung von der Arbeit vorweggenommen hat, wieder als dieses Symbol von Arbeitsdisziplin dann in Erscheinung treten lässt. Und das lässt sich eigentlich auf alle anderen Produkte mit diesem Prestige übertragen, und das, was man dann so als Symbolwert oder Prestige bezeichnen könnte, so umgangssprachlich, ist eigentlich nichts anderes als das, was Adorno einmal in seinem Aufsatz über den Fetischcharakter und in der Musik und die Regression des Hörens, wo er es an der Musik deutlich gemacht hat, die Substantialisierung des Tauschwerts genannt hat. Ne? Das ist also das, was im Faschismus da aufscheint und was im Postfaschismus eigentlich zu seiner Erfüllung kommt, jedenfalls im Bewusstsein der Subalternen.
Ich habe eine kurze Frage, also mit oder ohne, ist egal.
ich jetzt in Amerika nach dem 11. September auch mal als polemische Frage stellen möchte, ist, Sie redeten vorhin von der nachholenden kapitalistischen Entwicklung in Deutschland. Mhm. Und könnte man nicht vielleicht also auch die Gefahr sehen, dass jetzt in Amerika also in der Krise sozusagen eine nachholende Verfolgsgemeinschaftlichung besteht, in dem, was jetzt eigentlich passiert in Amerika? Das ist mal als polemische Frage, was Sie darauf sagen würden.
Ich möchte das gerne mit einem, ich hoffe, dass ich es jetzt dabei habe, diesen Zeitungsausriss. Nein, ich habe ihn nicht dabei, scheiße. Muss ich es aus dem Gedächtnis machen. Es stand mal in der, es ist natürlich einerseits nicht zu leugnen, auch die USA sind natürlich keine klassisch bürgerliche Gesellschaft mehr, wie sie mal als Liberale bestand. Natürlich hat auch der US-amerikanische Staat erstmals in den 30er Jahren in der New Deal-Politik diese Formierung versucht, ne? die allerdings die 30er Jahre auch über nicht geklappt hat. Das Ganze ist in Formen allerdings stecken geblieben, die nicht diese institutionalisiert, die also quasi eher diesen den klassisch bürgerlichen Staat in der nachbürgerlichen Gesellschaft noch insoweit verlängert, als dieses Fahren populistischer Kampagnen, wie es ja jetzt auch wieder passiert, ne? Also Einkaufen und Konsum ist eine patriotische Pflicht und so weiter. Ne? Also diesen ganzen Populismus natürlich auch institutionalisiert, aber in Formen des Verwaltungsstaates inkarniert, und damit den Staat immer noch als virtuell über der Gesellschaft stehenden und nicht mit ihr Verwachsenen. Also nicht mit ihr Verwachsene und zum Kollektiv der Amokläufer mutierte Gesellschaft eben stehen lässt, ne? Oder etabliert. Ne? Das scheint mir doch der entscheidende Unterschied zu sein. Und das, was ich da nur anekdotisch anmerken möchte dazu, was, glaube ich, aber wirklich ein Schlaglicht auf diesen grundsätzlichen, auf diesen marginalen und deswegen grundsätzlichen Unterschied wirft. Das ist zum Beispiel eine Äußerung des an repressiver Gesinnung und nichts zu wünschen übrig lassenden ehemaligen Bürgermeisters von New York, Rudolph Giuliani, der ja auch hier mit seinen Zero-Tolerance-Konzepten immer breit diskutiert wurde. Ne? Daran könne man sich eine Scheibe abschneiden. Er hatte in einer Talkshow, glaube ich, ein paar Wochen nach dem 11.09. Formuliert, ihm wäre diese Feier seiner eigenen Person, dass er da als Volksheld jetzt überall rumgereicht wird, das wäre ihm zuwider. Ihm wäre eigentlich erst wieder wohl, wenn die Leute mit Eiern auf ihn schmeißen und ihn ausbuhen bei Veranstaltungen, dann wäre Amerika wieder normal. Und dieser Unterschied zwischen der Sehnsucht nach Normalität, die sich in einer bürokratisch geregelten nachbürgerlichen Gesellschaft ausdrückt, und zwischen der Lust am Ausnahmezustand, der diese deutsche Form der nachbürgerlichen Gesellschaft kennzeichnet, der scheint mir doch der entscheidende zu sein.
Ich habe eine gewisse Schwierigkeit mit einer relativ ruchlosen Überschrittern quasi von dem, was also im NS sozusagen konstitutiv das nachbürgerliche oder aufgehobene bürgerliche Subjekt bezeichnet und dem, was du quasi als postfaschistisches Subjekt als faschistisches oder faschistisches Subjekt bezeichnest. Mhm. Insbesondere deshalb bei mir in deinem Referat nicht deutlich geworden ist, wo denn tatsächlich diese Bruchstelle liegen sollte oder ob sie denn gegeben hat. Hinsichtlich eines nicht mehr vorhandenen oder tatsächlich vereinigten autoritären Charakters. Und zwar im Sinne der Studien zum autoritären Charakter, im Sinne des F-Typs und im Sinne der F-Skala. Das heißt, mir ist nicht klar, ich denke, du redest zusammen davon, dass wir jetzt quasi also vom faschistischen Subjekt sprechen könnten, gerade der Punkt, nämlich wo denn tatsächlich, welche Rolle dabei der autoritäre Charakter spielt, welche Frage in Bezug auf die Identifikation mit dem Über-Ich beispielsweise tatsächlich anzusetzen wäre. Wäre also konkrete Frage damit verbunden, gibt es nach deiner Ausführung einen Tod des autoritären Charakters oder eine Transformation des autoritären Charakters? Bei beiden schließt sich die Frage dann an, wie äußert sich das? Ich meine, du musst jetzt sicherlich sagen, du hast es gerade ausgeführt, aber ganz konkret auch sozusagen auf diesen Punkt bezogen.
Ja, das ist eigentlich die Antwort, die mir jetzt auch einfällt. Das ist schon vorweggenommen. Um es vielleicht nochmal kurz zu präzisieren und ohne jetzt auf die gesamten Einzelheiten nochmal herumzureiten. Der Frank Böckelmann hat ja mal von der schlechten Aufhebung der autoritären Persönlichkeit gesprochen. Der Text ist ja bekanntlich wieder in diesem Buch neu aufgelegt worden. Ich glaube nicht an diese schlechte Aufhebung, so wie er es ausführt, sondern an die Dynamisierung dieses autoritären Charakters. Der autoritäre Charakter, wie es Horkheimer und Adorno in ihren Studien zugrunde gelegt hatten, ist ja eigentlich immer noch auf ein, also mit ganzen Kennzeichen, zum Beispiel da den Plädoyer für große Härte, für Repressivität, für Intoleranz, Konventionalismus, hängen an starren Lebens- und Regelsformen und so weiter, ist ja wirklich noch an ein in diesem Sinne konventionelles, autoritäres Subjekt gerichtet oder von ihm abgezogen, was es in Deutschland wahrscheinlich in dieser klassischen Form nicht gegeben hat. Und insofern hat zum Beispiel auch Port, also in seiner Studie über das Massenbewusstsein in der BRD, der Weg zur inneren Einheit, diese Fragen so umformuliert, dass sie eigentlich so schwachsinnig erscheinen, dass es eigentlich jeder, der noch zwei und zwei zusammenzählen könnte, von vornherein ablehnen würde. Aber gerade eine Aussage wie diejenige, was mir jetzt zum Beispiel gerade einfällt, die also das Kriegshandwerk als Mord bezeichnet. Ne? Die Parole Soldaten sind Mörder. Da hat er ja dazu ausgeführt, und das scheint mir doch diesen Unterschied zwischen dem konventionalistischen autoritären Charakter und diesem dynamisierten autoritären Charakter deutscher Prägung zu bezeichnen, dass also, wenn zum Beispiel ein US-Amerikaner sich dazu äußert, der würde halt emphatisches Einverständnis mit dieser Tatsache ausdrücken, dass die Pflicht des Soldates im Kriegsfalle halt ist, sich zu opfern und andere umzubringen. Ne? Dass das so ist, wird aber im allgemeinen Bewusstsein gar nicht bezweifelt. Im deutschen Bewusstsein ist es allerdings so, ein Deutscher würde das ja von vornherein leugnen. Nein, also Aufgabe der Bundeswehr ist nicht, das Töten zu üben. Nein, wir machen ja Friedensmissionen. Ne? Also die Bundeswehr ist ja sowas wie ein philanthropischer Verein. Ne? Das heißt also, die grundsätzliche Tatsache wird er noch verleugnen. Ne? Also wirklich diese Gesellschaft, die sich unter Verleugnung ihrer eigenen Triebkräfte am Leben erhält und die autoritär insofern ist, als sie sich natürlich mit dem großen Ganzen und mit dem Führer an der Spitze identifiziert. Aber der Führer an der Spitze, wie es ja der Nationalsozialismus als Regime der Mobilmachung institutionalisiert hat, ist ja nicht mehr der autoritäre Tyrann, der durch ein System von Befehlen und Verordnungen regiert, sondern eben der Übervater, ne? Also der als Mediator dieser ganzen Stimmungen und Sehnsüchte, die er zu bedienen, gezwungen ist. Ne? Sozusagen der Übervater des Kollektivs ist. Ne? Und ich denke, das ist wirklich so ein Sozialcharakter, der im Faschismus seinen, Nazifaschismus seinen Kulminationspunkt gefunden hat und in dieser widersprüchlichen Kontinuität versucht hat darzustellen, im Sinne dieses faschisierten Subjekts sich hinübergerettet hat und heute wieder unter anderen Bedingungen aus seiner Latenz entbunden wird. Jetzt vielleicht nicht ganz.
Ja, ich habe eine Frage zu dem, was du gesagt hattest über den Zusammenhang von Vernichtung und Volkswohlstand. Und zwar hast du das ein bisschen anders aufgemacht, als Gerhard Schreib das in seinem Buch macht. Du hast von einer zufälligen Übereinstimmung gesprochen, wegen amerikanischer Finanzhilfe, Kapitalhilfe, Kernpakete und sowas. Und Gerhard Schreib macht dann ursächlichen Zusammenhang auf. Also, dass ich letztlich trotz Niederlage, Krieg und Vernichtung doch tatsächlich auch materiell gelohnt hätten. Könntest du vielleicht zu dem Unterschied noch was sagen?
Das ist jetzt ein bisschen Wortklaverei. Also, was der Gerhard Schreiter in seinem Buch da geschrieben hat, natürlich wurden da in den letzten Jahren in der Kriegskonjunktur dann selber natürlich schon die Pläne ausgearbeitet und die Bedingungen gelegt. Braucht nur auf die Rolle von Ludwig Erhard da mal ganz summarisch verweisen. Dass es natürlich nicht im Sinne eines absoluten Zufalls erfolgt ist, ne? Wichtiger, und deswegen habe ich das jetzt so explizit und vielleicht ein bisschen missverständlich herausgehoben, scheint mir wirklich nochmal zu sein, auf dieses Bewusstsein abzuheben, ne? Dass wirklich diese logische Folge stiftet, uns geht's gut und die Vernichtung hat sich deswegen gelohnt. Ne? Und es ist ja im Übrigen auch diese Kausalbeziehung, die im Bewusstsein gestiftet ist, die auch im Buch von Gerhard Schreib kritisiert wird. Ne? Also ich habe da diesen Ausführungen da im Buch nichts zu widersprechen.
Bitte. Ja, nochmal zu dem Punkt, dass das Produkt nicht um seine Gebrauchseigenschaften wegen beschäftigt wird, sondern wegen irgendwelchen Symbolwerten. Ich finde, das zeigt sich auch, also um ein Beispiel zu geben, dass man sich das auch vielleicht besser vorstellen kann, vor allem in der Ökologie ganz besonders, wo dann ein Produkt eben deswegen gekauft wird oder auch nicht gekauft wird, weil das eben ein Hinter der Gemeinschaft ist, es entweder zu tun oder nicht zu tun. Mhm. Nicht, weil es irgendwie besonders jetzt wohlschmeckend oder wie auch immer ist.
Ja, das sind diese ganzen, kannst du dann nur nochmal bestätigen, diese ganzen Bewusstseinsformen, die die Linken wieder in diese postfaschistische Massenproduktions- und Massenkonsumgesellschaft hineingetragen hat, die ich eigentlich so als die Metaphysizierung des Alltagslebens bezeichnen würde. Ne? Wir erinnern uns an die Friedensbewegung. Da hat man also nicht mehr gegessen, weil es lecker war, nicht mehr gestrickt, weil es vielleicht den eigenen Fuß wärmt, sondern man hat geradelt für den Frieden, gestrickt für den Frieden, gegessen für den Frieden und was weiß ich noch alles. Ne? Und diese ganze Boykottkampagne des politisch korrekten Konsumverhaltens, ne? Die sich mittlerweile so über alle Maßen diffundiert hat, die kommt ja jetzt auch wieder in der Boykottforderung für israelische Waren, die ja von einigen Gruppen erhoben wird, wieder zu sich selbst. Ne? Muss man ja auch mal sehen.
Ja, bitte. Oben links, ne? Das war gar keine Wortmeldung. Ja. Ja, bitte.
Wir haben ja jetzt den Faschismus in seiner deutschen Ausprägung vor allen Dingen anhand des subjektiven Faktors dargestellt. Aber der Faschismus hat ja vor allen Dingen auch einen objektiven Faktor. Das heißt, warum sind Sie nicht auf bestehende Faschismustheorien eingegangen? Mich würde zum Beispiel sehr interessieren, warum Ihrer Meinung nach eigentlich Herr Dimitrov mit seiner Definition Unrecht hat. Also kurz gesagt, meine Frage, was sagt die Definition von Dimitrov? Warum ist die Ihrer Meinung nach falsch? Das würde mich doch schon sehr interessieren. Punkt 2, was soll denn Ihrer Meinung nach die deutsche Linke jetzt eigentlich tun? Die hat es ja zum Beispiel nicht nur mit dem deutschen Imperialismus, sondern auch mit dem amerikanischen Imperialismus, als Überimperialismus zu tun. Das sind ja schon zwei Probleme. Also irgendwo muss man ja einhaken. Was soll Ihrer Meinung nach denn jetzt die dieser Einhaktpunkt sein?
Bestimmt nicht die Agitation gegen einen amerikanischen Imperialismus, das als Mindestbedingung, sondern der Kampf gegen den Bush, gegen den internationalen Terrorismus eröffnet hat, ist, solange er Israel, solange und insoweit er Israel eine Verschnaufpause gewährt, bedingungslos zu unterstützen. Das als erstes, der Begriff des Imperialismus ist als völkischer Begriff zu tilgen, ersatzlos ohne Wenn und Aber, sich nicht mehr herumzudrücken, wie man es in den letzten 10 Jahren gemacht hat, keine Agitation gegen Deutschland zu führen, die noch irgendwas mit diesem blödsinnigen Imperialismusbegriff zu tun hat. Und ja, was sage ich zu Dimitrov? Da könnte man allerhand dazu sagen, da kann man wenig dazu sagen. Man kann es auf die ganz einfache Formel bringen, nationalistischer und tendenziell völkischer Schwachsinn. Den Faschismus als die Diktatur, jetzt muss ich selber nochmal ein bisschen abspulen von meinem geistigen Auge, die Diktatur, die am meisten Reaktionären und so weiter, Elemente des Finanzkapitals, behandelt den Faschismus wieder bloß als ein bloßes Anhängsel der Industrie. Der Kapitalismus wird darin wieder personifiziert, es wird wieder, wie es in der leninistischen Agitation üblich war, von dem kleinen Häuflein der Finanzimperialisten des Finanzkapitals gesprochen, unter der das große Volk zu leiden hätte. Das heißt, es wird also wieder dieses letztlich antiimperialistische Denkschema von kleinem finanzkapitalistischen Häuflein an der Spitze und der großen Masse des ausgebeuteten Volkes reproduziert. Was so völlig am Charakter des deutschen Faschismus insbesondere vorbeigeht, wie es sich nur irgendwie denken lässt. Ich denke mal, ich habe da alles Nötige oder zumindest dazu gesagt. Und es ist anschlussfähig in der Agitation gegen das Finanzkapital, wieder für die antisemitische Agitation gegen das jüdische Finanzkapital. Das ist ja auch weidlich geschehen. Und der antifaschistische Kampf wird wieder als Volksbewegung definiert. Ne? Und Antifaschismus heute, wenn überhaupt noch was von diesem Antifaschismus übrig bleiben soll, dann ist das auch der bedingungslose und resolute Bruch ohne Wenn und Aber, der den Antifaschismus als Volksbewegung definierte, sondern Antifaschismus kann heute mit dieser Formierung der antisemitischen Internationale von Deutschland über Kofi Annan bis in die Palästinensergebiete nur als Kampf gegen Volksbewegungen gefasst werden. Sein Motto muss sein, kein Sieg im Volkskrieg.
Das Mikrofon ist hinten.
Ich habe nur eine kleine Frage. Es war inwiefern, dass der Antiterrorismuskampf der USA Israel jetzt eine Verschnaufpause gewährt. Das verstehe ich.
Wir könnten ja anders, vorausgesetzt einige Mindestbedingungen sind gewahrt, von denen ich gesprochen habe, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole, uns auch über die USA anders unterhalten. Nicht im Sinne eines traditionellen Imperialismusbegriffs. Aber trotzdem, ich habe nach dem 11.09. zum Beispiel nichts von irgendwelchen freiwilligen Brigaden der Linken gehört, wie damals im Spanischen Bürgerkrieg, die dazu ausgezogen werden, den Faschismus wirklich als drohende Gefahr für die Menschheit zu bekämpfen. Dass der Faschismus als dessen aktuellste und aggressivste Ausprägung ich tatsächlich den islamischen Faschismus ansehe und die er mit dem antisemitischen Massenmord gezeigt hat, wozu er fähig ist. Wie er das wirklich als Menschheitsbedrohung analysiert, diese Diagnose trifft, so würde ich die Frage fassen, so würde ich die Situation auffassen. Wer diese Diagnose trifft, dass es dieser Faschismus auch die Auflösung der Bedingung, der Möglichkeit von Revolution, ihrer Denkbarkeit überhaupt nur betrifft, ist verpflichtet, auch anzugeben, wie dieser schlimmste Feind der Revolution seit den Nazis niederzustrecken ist. Wenn dafür nach Lage der Dinge nur die USA in Frage kommen, bedarf es der Unterstützung, so symbolisch sie natürlich angesichts unserer Machtlosigkeit und realen Einflusslosigkeit auch ist, aber trotzdem symbolischen Unterstützung der USA. Und ich denke, trotz aller Taktiererei, aller außenpolitischen Strategiebildung, die natürlich auch auf Seiten der USA kein bedingungsloses Verhältnis der Solidarität zu Israel bedeutet, ne? Also gerade bei Bush und den Republikanern überhaupt ist es ja immer fragwürdiger als zum Beispiel bei demokratischen Präsidenten, die also traditionell ihre Wählerschaft natürlich auch an der amerikanischen Ostküste haben, ne? Und Wähler der jüdischen Mittelschicht natürlich angewiesen sind. Trotzdem ist das pragmatische Kalkül, und ich denke, das ist auch etwas, was die Linke sich nochmal neu anziehen muss und neu durchdenken muss, ist das pragmatische Kalkül der USA, dass Israel als einen Faktor seiner Machtstrategie natürlich auch nur begreift, ist trotzdem dieses pragmatische Kalkül auf lange Frist die bessere Versicherung als alle philanthropischen Erklärungen, mit denen traditionell die deutschen Linken und die deutsche Außenpolitik ja immer hausieren geht. Sie erkennen das Existenzrecht an und im Zweifelsfall negieren sie es nämlich. Also das ist so viel da grundsätzlich. Ne?
Ich habe dazu trotzdem noch mal eine Frage. Grundsätzlich bin ich mit Ihnen da einverstanden. Aber die Frage besteht noch trotzdem.
Das Attentat zum Beispiel, ja, das ist von Deutschland aus organisiert worden. Mhm. Ja. Also die Frage ist doch einfach auch die, wo setzt man jetzt, also wo setzt man auf Amerika, die hier machen sich jetzt auch schwer, das weiß ich, wo setzen sie an, aber es, dagegen anzukommen. Ja. Mhm. Und ich finde also, dass man trotz allem also noch eine Kritik führen kann von der Politik, die sie jetzt in Afghanistan oder so auch mit in die Wege geleitet haben, wo ja auch verschiedene, also zum Beispiel die europäische Konkurrenz, also ich auch sehr, also mit großen Bedenken sehe, ja. Aber da ist Amerika auch nicht anders. Es besteht tatsächlich die Gefahr aus dem pragmatischen Kalkül heraus, dass Amerika halt, dass Israel auch nicht durch Amerika geschützt.
Ja,
also, ja. Die Frage ist, wie steht
und
das
so weit,
zu Saudi-Arabien? Wie steht es zu einem arabischen Bündnis?
Ja,
so
klar.
Da ist Israel wirklich auch nur eine kleine Größe. Da, nachher.
Die USA sind nicht der staatgewordene kollektive Kritiker, der das Kapitalverhältnis aus den Angeln hält, was geopolitisch den Antisemitismus reproduziert. Es geht nur darum, in welcher Beschränktheit natürlich der die USA da unterliegen, geopolitisch so viel an Schutz und Verschnaufpause für die USA, für Israel abfällt, und gegen diese Politik wird ja wie bekannt massiv gearbeitet, ne? Und das war ja meine Einschränkung, die ich getroffen habe, insofern und insoweit, ne? Und tut sie es nicht, dann ist insoweit natürlich auch die Kritik an den USA voll aufberechtigt, ne? Aber nicht jene deutsch-völkische Kritik, die jetzt wieder Krokodilstränen über die Gefangenen in Guantanamo vergießt zum Beispiel, ne? Um es nochmal zu unterscheiden.
Wir haben noch eine Wortmeldung, dann machen wir Schluss.
Ja, bitte.
Ich halte ja eher wenig von der Parole vom islamischen Faschismus. Allerdings glaube ich schon aus deutlich anderen Gründen, aus denen die meisten Leute sehr wenig davon halten, wenn ich eher aus dem Gegenteil würde. Ich halte davon eher deswegen wenig, weil es sich doch mal als Erkenntnis eingebürgert hat, dass zum Beispiel zwischen dem italienischen, spanischen Faschismus und dem deutschen Nationalsozialismus ein sehr großer Unterschied besteht. Und dass man deswegen den deutschen Faschismus nicht unbedingt einfach nur Faschismus nennen sollte, sondern mindestens mal Nazifaschismus und besser Nationalsozialismus, weil das einfach was anderes ist. Zweitens gilt das, was nun der deutsche Nationalsozialismus und der italienische Faschismus gemeinsam haben, nämlich eine nachholende Modernisierungsbewegung gewesen zu sein, nun für den islamischen Dschihadismus oder wie auch immer man das nun stattdessen nennen soll, doch eher nicht, weil das doch von vornherein was ist, was überhaupt nicht diese Perspektive auch nur einer negativen Kapitalaufhebung. Insofern hat als da wenigstens eine negative Krisenlösung mit einhergeht, sondern es geht einfach nur um, also die Gemeinsamkeit besteht wirklich in einer völligen Homogenisierung. Und das ist genau die Betonung der Gemeinsamkeit, die den Leuten, die normalerweise was gegen den Faschismus im Vergleich haben, nicht passt. Und deswegen muss man die betonen. Aber ich glaube nicht, dass dieser Faschismus-Begriff dazu taugt, sondern dass der eher in der unsinnigen Tradition steht, Faschismus sagen zu müssen, wenn es schlimmer sein muss als das, was man bisher dazu gesagt hat.
Die Kritik erkenne ich vorbehaltlos an. Da habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen, also muss man einfach noch die Wortwahl etwas überdenken, das aber nicht die Mühe, sich von diesem alten linken Sprech zu emanzipieren, ist auch mühevoller, als man sich so denkt, also der Vortragende ist davon nicht freigenommen, wie soll das denn auch sein? Und ja, gut, ich würde natürlich schon diesen, ich sage es jetzt trotzdem nochmal in Anführungszeichen, islamischen Faschismus, muss man bestimmt auch nach verschiedenen Ländern auch differenzieren. Im Allgemeinen würde ich ihn aber schon in diese Selbstaufhebung des Kapitals in eine Beziehung setzen, also sprich dann zum Nationalsozialismus, als natürlich schon eine Reprise dieser völkischen Homogenisierung ist, unter den Bedingungen einer an sich selbst gescheiterten nachholenden Entwicklung auch. Ne? Also Algerien, Tunesien, das waren genau diese Aufstände von Islamisten und das Hochkommen der Islamisten Anfang der 80er Jahre, als es dort den großen Einbruch gab. Und wie diese Strategie dann aussieht, das unterscheidet sich natürlich auch von Land zu Land. Also entweder die Staatswesen kollabieren in sich oder sie werden versucht zur nationalen Mobilisierungsagentur um funktioniert zu werden. Ne? Und deren Kennzeichen ist halt doch schon das Heer, der in die Überflüssigkeit expedierten. Ne? Nicht einfach bloß zu verwalten, also wie man sich den Islam oder den Islamismus jetzt als Armenverwaltung mit den ganzen Suppenküchen, die da die FIS zum Beispiel in Algerien organisiert hatte, vorstellen kann, sondern dass er eben diesen Schritt weitergeht zur Eskalierung der Überflüssigen als Gefolgschaft, ne? Wie Horkheimer das mal genannt hatte. Und das scheint mir halt doch die Parallele zu sein, die also doch nochmal diese negative Aufhebung des Kapitals hier auch nochmal vollzieht. Ne?
Gut, dann noch die eine Wortmeldung, wenn es ganz kurz geht, weil wir müssen um 7 Uhr hier pünktlich anfangen mit dem nächsten Vortrag und dem Gespräch zwischen Gerhard Scheidt und Ulrich Enderwitt, weil wir wirklich um 9:30 wieder Schluss machen müssen.
Ganz kurz, Entschuldigung. Ich möchte jetzt an meine Vorredner ganz kurz anknüpfen, weil ich mir wirklich nicht ganz sicher bin, ob man den Nationalsozialismus und den italienischen Faschismus erstens mal einsetzen kann in der Gemeinsamkeitswehr, weil als nachholende Modernisierung gewesen. Ich habe immer gedacht, dass viel sozusagen für den sowjetischen Weg des dass der nachhaltigen Modernisierung via Staatskommunismus, das war eigentlich das, was ich anmerken wollte. Und insofern bin ich mir auch nicht ganz sicher über diese, ja, über diese Analyse, also über die, eben über das, das wollte ich noch kurz anmerken. Ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher an die Anbetracht dessen, was die heutigen Vortragenden auch alles erwähnt haben. Danke.